fragt man sich hin und her. Dieses Hin und Her ist auch Inhalt unseres heutigen Predigttexts. Da ist auch Hin und Her. Und am Ende wird alles klar. So wie es Leben ist. Wenn man nicht so recht weiß, wie etwas weitergehen soll, dann bewegt man es hin und her. Von links nach rechts, von rechts nach links, von vorne nach hinten. Man kriegt es nicht gelöst, bis sich eine Lösung zeigt. Wir sind mitten in der Apostelgeschichte heute. Die Apostelgeschichte ist eigentlich keine Geschichte, auch wenn man sie so nennt. Bei uns ist es die Akta, die Sammlungen, die Akten, könnte man auch sagen, in denen festgehalten wurde von Lukas, wie das diese Botschaft von Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, die da in Jerusalem zu Ende ging und in Galiläa sozusagen ihren Hauptteil seiner Lebenszeit hatte, wie aus dieser Geschichte eine Kirche wurde. Ich nehme jetzt mal das Wort Kirche, es ist ein bisschen immer wieder umstritten, was ist das für ein Wort, weil es in der Bibel nicht steht, das Wort Kirche erst später begriffen wurde, aber es meint nichts anderes als die sich Versammelnden um Jesus Christus. Wie konnte es passieren, dass aus einem, der am Kreuz stirbt und von dem seine Jünger sagen, sie hätten ihn als Auferstandenen gesehen, eine Bewegung wird, die die ganze Welt ergreift. Es gibt unglaublich viele Christen und es gibt sie in fast allen Nationen. Es gibt natürlich immer noch ganz viele Menschen, die auch nicht Christ sind, keine Frage. Aber trotzdem eine unglaubliche Sache. Und das, obwohl ihr Gründer nicht beschlossen hat, siehe seine Religion mit dem Schwerte auszubreiten. Dass seine Nachfahren das zwischendurch auch mal gemacht haben, also seine Berufenen, das ist eines der dunkleren Kapitel der Kirchengeschichte. Immer wieder kommen wir an solche Türen. Und eine der Personen, die da eine ganz entscheidende Bedeutung spielte, war Paulus. Paulus, bis dahin eigentlich ursprünglich einer gewesen, dem Gott sehr wichtig war, einer, der von Kind an alles richtig machen wollte im Blick auf Gott. Es gibt ja verschiedene Menschenwege. Die einen, denen ist Gott eigentlich immer egal, bis er ihnen plötzlich in den Weg kommt und sie merkt, ui, das ist eine Größe, die wollte ich vielleicht doch bedenken. Und die anderen, die von klein auf das kennen und die das richtig machen wollen, die das spüren, das ist eine Größe, da muss ich es richtig machen. Paulus war so, ich will es richtig machen. Und er hat sich an Gottes Gesetze gehalten und hat die gelesen und hat darin gelesen, der am Holz stirbt, ist von Gott verflucht. Und jetzt traten da Leute auf, die sagten, einer von denen, die am Holz, also am Kreuz gestorben sind, also nach alttestamentlichem Verständnis ein von Gott Verfluchter, sei der Messias, sei der Retter, sei der lebendige Herr. Können Sie verstehen, dass Paulus da ein bisschen durcheinander kam und beschloss, das sind unmögliche Leute, diese Jesus-Leute, die behaupten, dass einer, der am Kreuz gestorben sei, Retter für die Welt sein kann. Das kann nicht sein. Das ist eine Gottesbeleidigung. Und folglich hat er das Logische getan. Wenn man alles richtig machen will, muss man die, die gegen Gott sind, auch entsprechend loswerden. Das hat er gemacht. Er hat sie verfolgt, bekämpft. Bis auch ihm das passierte, was vielen von uns in ähnlicher oder anderer Form schon passiert ist, irgendwo auf einem Lebensweg, bei ihm war es vor Damaskus, begegnete ihm Jesus, der Auferstandene. Bei ihm wohl in einer Art Vision oder in einer Art Begegnung, die wir nicht genau erfassen können. In der Apostelgeschichte wird sie mehrmals erzählt, aber man merkt, das bleibt ein bisschen ungreifbar. Es ist eben eine persönliche Sache. So wie Ihre Begegnung mit Gott auch eine persönliche Sache ist. Darf ich sagen, wenn Sie das noch nicht für sich hatten, einen Moment, wo Sie das merken, diesen Gott gibt es, der hat mit mir persönlich zu tun, dann strecken Sie sich aus danach. Da gibt es ein Wort von Jesus. Suchet, so werdet ihr finden. Dann machen Sie sich auf die Suche. Ich verspreche Ihnen, Sie werden finden. Nicht ich, Gott verspricht Ihnen. Gerade noch gerettet. Paulus, von diesem Tag an war ein Neuer. Er merkte tatsächlich, Gott hat beschlossen, in diesem Jesus Christus die Geschichte der Welt zu verändern. Er hat beschlossen, in dieser Person und seinem Tod die Menschen mit ihrer Gottlosigkeit und ihren immer nach eigenen Wegen suchen und nie auf Gott hören wollen, diesen Menschen eine neue Mitte zu geben, ein neues Ziel zu geben. Und das hat ihn so erfasst, dass er nicht anders konnte, als davon weiter zu sagen, als das zu erzählen. Manchmal denke ich, wir sind in Deutschland oft so schon seit Jahrhunderten Christen, also so konfessionelle Christen, aber dieses Feuer, das einen Paulus trieb, dieses, meine Güte, was ist das für eine Botschaft, die wir haben? Dass Gott die Menschen liebt, dass er Schuld vergeben will, dass wer auf ihn setzt, in der Ewigkeit leben darf, dass wer mit ihm unterwegs ist, den mächtigsten Herrn hinter sich hat und dass Liebe die größte Macht ist und dass wir nach Gerechtigkeit suchen und nach Frieden. Dieses Feuer wünschte ich mir manchmal noch ein bisschen mehr.
Bei mir. Bei Ihnen kann ich mir das ja nur begrenzt wünschen, weil Sie sind ja selber jemand. Aber wünschte ich mir auch.
Und in diesem Feuer zog er los, das Evangelium auszubreiten, überall. Es gab eine Menge Diskussionen und Debatten unterwegs, es gab auch Verfolgungen und Steine, die auf ihn flogen. Nicht alle Leute haben es gerne, wenn man ihnen sagt, dass es jemanden gibt als Gott, nach dem sie sich richten sollen. Nicht alle haben das gerne, wenn sie hören und glauben sollen, dass es einen Jesus Christus gibt. Und auch uns begegnet das ja. Und so kam er in die erste Missionsreise und dann die zweite Missionsreise und da, auf der zweiten Missionsreise, fing alles schon so daneben an. Wissen Sie? So daneben. Also, die wollen wieder auf Reise gehen, er und Barnabas, wie früher. Und dann kriegen die beiden sich in die Haare. Warum? Der Barnabas will den jungen Johannes Markus mitnehmen. Und der Paulus sagt, der hat auf der letzten Tour so versagt, der hat Angst bekommen, ist abgehauen. Das möchte ich nicht. Ich möchte das Risiko nicht eingehen, den mitzunehmen.
Und der Barnabas hat gesagt, das ist mein Neffe, den nehme ich mit.
Ja, wenn Glaube und Verwandtschaft, ne, dann gibt es immer wieder die Sachen. Und dann haben die beiden sich nicht mehr einigen können. In der alten Kirche. Und dann hat Paulus gesagt, okay, dann nehme ich eben den Silas mit. Ja, ich den mit. Und er hat wenig später noch einen dazugefunden, den Timotheus. Dann gehen wir halt so und Barnabas, du ziehst mit deinem Neffen woanders rum. Und das Endergebnis war, das ist Gottes Genialität. Dass aus einem Streit, wo sie heftig aneinander geraten, am Ende zwei Missionstrupps werden. Also eigentlich wäre es ja schlecht, dass man sich streitet. Ist auch nicht gut. Aber Gott macht daraus dann eine Vervielfältigung der Mission. Nehmen wir doch mal die Kirchenspaltungen, die Abtrennungen. Sehen wir es nicht immer, es ist nicht nur positiv, also keineswegs. Aber auf der anderen Seite werden viel mehr Menschen oft erreicht mit der Botschaft, wenn nicht alles in einer Form läuft. Naja, und so kam Paulus dann auf Reise und er kam, da setzt jetzt unser Predigtext ein, nach diesem etwas schwierigen Start, dann in Kleinasien, wo schon einige Gemeinden waren, wollte er alles so machen wie bisher. Und das hieß auch, da wurden die Gemeinden im Glauben gefestigt und nahmen täglich zu an Zahlen. So, es lief gut. Aber dann kommt das Komische, jetzt sind wir im Predigtext. Dann aber, sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asien. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Ich lese mal den ganzen Text. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Segne dein Wort, Herr. Amen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so ging beim ersten Lesen, was sind da alles für komische Orte? Mazedonien, das kennt man noch vom Griechenland, oder? Okay, von Jugoslawien-Konflikten, aber dann ja, die ganzen anderen Ortschaften und Gegenden, ja, von, wie ist das, Bithynien, ja, Mysien. Kennen Sie Mysien? Sie müssen eine Türkei-Reise machen, dann können Sie Mysien kennenlernen. Wenn Sie gucken, der Paulus war unterwegs da in diesem Land und er wollte das weitersagen, diese Botschaft. Und der Heilige Geist, der Geist Jesu, verwehrte es ihm, hinderte es. Leider wird nicht erklärt, wie. Das hätte ich gerne als Pfarrer, dass ich so genau wüsste, warum geht das jetzt nicht. Ja. Aber ich denke, es ist wahrscheinlich einfach die Erfahrung, die wir immer wieder machen, etwas läuft nicht. So geht's nicht. In der Gemeinde probiert der Pfarrer diesen Weg aus und er stellt sich heraus, geht nicht. Funktioniert nicht. So auch hier. Es ging nicht. Und wenn man jetzt auf der Landkarte das anguckt, wie er dann marschiert, ja, Paulus, probiert es dann überall, ja. Mysien, Bithynien, also es gibt richtig so Zickzackkurs, das ist so ähnlich wie meine Gedanken, wenn ich ein Problem nicht lösen kann, ja. Nichts geht vorwärts. Manchmal gibt es so Zeiten, wo nichts geht. Und Paulus sagt jetzt nicht, der Lukas schreibt jetzt nicht, das ist ja seine Deutung dessen, was er damit bekommen hat, er sagt nicht, da war der Satan am Werk oder sowas. Sondern er sieht, hier war Gottes Geist am Werk, dass manches nicht ging. Wenn wir das doch mal erkennen könnten, dass manchmal Gott auch so arbeitet, in den Dingen nicht gehen, als Zeichen, dass was anderes dran ist. Am Ende landet Paulus in Troas. Troas ist die Stadt, von der aus Alexander der Große Asien erobert hat. Und es ist die Stadt, von der aus Paulus mit dem Evangelium Europa erobert hat. Aber eine sehr verschiedene Eroberung, würde ich sagen. Er landet in Troas, wo ihm dann dieses seltsame Ding widerfährt. Das ist das Zweite, dass Gott seine Geschichte lenkt. Er sieht eine Erscheinung mit einem Mann, der ruft, komm rüber und hilf uns. Komm rüber und hilf uns. Er soll sozusagen kommen, ja, nach Mazedonien. Paulus, als er diese Erscheinung sieht, ist froh. Wer ist das nicht, wenn er Klarheit hat, oder? Haben Sie sich manchmal auch schon Erscheinungen gewünscht, die Ihnen sagt, so geht's oder so? In der biblischen Geschichte zeigen sich solche Besonderheiten immer nur an den großen Punkten. In der Regel sind das so alle paar hundert Jahre, muss man ehrlich sagen. Es ist nicht jeden Tag eine Vision in Erscheinung. Aber hier greift Gott selber ein und ruft den Paulus, sagt, jetzt lass dein Kleinasien mal liegen. Lass die Türkei, sagt er heute dazu, aber damals war das das Zentrum des christlichen Glaubens nachher. Lass die mal liegen, jetzt komm rüber. Jetzt ist was Neues dran. Jetzt musst du uns hier helfen in Mazedonien. Hier warst du noch nicht. In Mazedonien hat es ein Problem. Warum war Paulus da nicht? Nun, Paulus war Missionsstratege. Was heißt das? Er ist immer in die Orte gegangen, hat die jüdische Gemeinde besucht, dort im Gottesdienst gepredigt. In der Regel hat die jüdische Gemeinde das nicht gut gefunden. Aber um die jüdische Gemeinde herum gab es eine Gemeinschaft der Gottesfürchtigen. Leute, die diesen einzigen Gott der Juden faszinierend fanden. Die dachten, Mann, das ist ja eine ganz andere Größe. Nicht all die Geister und Kräfte und Naturreligionen und sonst was. Nein, ein Gott. Und das sind dann meistens die gewesen, die dieser Botschaft von Jesus mit einem offenen Herzen begegnet sind. Und waren die Kerne der neuen Gemeinde. Aber in Mazedonien gibt es davon gar nicht viel. Das wäre in Paulus seiner Missionsstrategie erst später gekommen, wenn alles andere war. Da gab es nicht viel Anknüpfungspunkt. Das zeigt sich dann auch in der Geschichte. Sie reisen dann schnurstracks dahin, ganz gerade, nicht mehr, sondern gerade, weil jetzt weiß man, was dran ist. Ja?
Mir geht es übrigens ähnlich, wenn ich die Gemeinde jetzt so 2,5 Jahre angucke und überlege, was machen wir nicht. Im Moment bin ich nur so, ich hoffe, dass wir irgendwann mal einen geraden Weg finden, den wir miteinander dann gehen, das Gute für uns. Aber er geht ganz gerade nach Philippi, ist eine Weile und dann ist Sabbattag und dann macht er sich auf die Suche, wie immer, nach seinem jüdischen Gottesdienst. In der Stadt gibt es keine Synagoge. Mist, Entschuldigung. Aber das habe ich jetzt gedacht, nicht Paulus, aber wer weiß. Er geht deswegen vor die Stadt an den Fluss, weil die jüdischen Gemeinden sich, wenn sie in der Fremde waren, gerne an Flüssen trafen. An den Wassern Babylons saßen wir, vielleicht für die Bibelkundigen so ein Satz. Ja. Und denken, da werde ich jetzt meine jüdische Männergemeinde finden. Naja, ich habe immer noch das Paulus-Oratorium, ich weiß nicht, was vom Fietz oder von wem es war im Kopf, was ich als Jugendlicher gehört habe, wo dann der Silas oder der Timotheus zu Paulus in diesem Oratorium sagt: Hier sind ja nur Frauen. Boah. Aber das ist schon jüdisches auch Denken in der Zeit schon gewesen. Muss man schon ehrlich sagen. Hier sind ja nur Frauen. Und damit soll die Mission in Europa beginnen? Mit den Frauen? Ja. Gott macht das anders, als die Herren denken. Er hat das übrigens schon im Neuen Testament so gemacht. Wer waren denn die ersten Zeugen der Auferstehung? Petrus? Johannes? Auch die Frauen. Also, wir Männer, schauen uns die Frauen lieber auf an der Stelle. Und die hören dann zu, was Paulus sagt, und eine ist dabei, nur eine einzige. Lohnt sich für eine einzige so ein ganzer Aufwand? Das ist wieder unser Glaube. Ja, für einen Menschen lohnt sich großer Aufwand. Purpurhändlerin Lydia aus Thyatira. Eine reiche Frau, ja, Purpurhändlerin. Um eine Toga in Purpur zu färben, brauchte man 10.000 Schnecken. Also die Farbe von 10.000 Schnecken. Und die musste man züchten. Also das war sozusagen eine Chefmodehändlerin, die sich daraus begeben hatte und zuhörte. Weil sie, ich sage es mal übertragen, wusste, dass es nicht leicht reicht, sich in schöne Gewänder zu kleiden, sondern dass es mehr braucht im Leben. Viel mehr braucht. Und die hört zu. Und ist die nächste Feststellung, die ich da mache. Sie hört zu und hier passiert etwas. Und das ist das Geheimnis des Glaubens. Wenn Sie Menschen von Gott erzählen wollen, wenn Sie Menschen ihren Glauben weitersagen wollen, können Sie vieles tun. Aber eines können Sie nicht. Einem Menschen das Herz öffnen. Das heißt, lieber Paulus, machte Gott. Und wo Gott einem Menschen das Herz öffnet, was passiert da? Da wird dieser Mensch froh. Sie können es auch probieren im Gemeindehaus, haben wir eine Übertragung, wenn Sie weiter teilnehmen wollen. Aber Sie können auch einfach spazieren gehen, das ist manchmal fröhlicher. Wenn Gott einem Menschen das Herz auftut, dann kann der plötzlich hören. Ja, ich habe als Jugendlicher, ich bin nicht christlich von hier aufgewachsen, aber ich habe viele Menschen auch trotzdem auf meinem Lebensweg gehabt, die mir von der Bibel erzählt haben, von Gott erzählt haben. Und wisst ihr, was in der Regel passiert ist? Da rein, da raus. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es da überhaupt reingekommen ist. Aber es ist nie was passiert. Und irgendwann passiert es, dass da mal eine Predigt war, wo ich gemerkt habe, ui, es gibt ihn. Er ist da. Es ist eine lebendige Größe. Ein Gott, der mich liebt, der mich kennt. Und zugleich mir zeigt, dass bei mir nicht so gut ist. Und dann wieder gleich zeigt, dass er mir das aber vergibt. Der mir die Augen öffnet für die doppelte Wahrheit. Da tat Gott das Herz auf. An dem Tag, an dem Ihnen das passiert ist. Danken Sie Gott dafür. Ich kann Ihnen nicht erklären, wie und warum. Lukas sagt nur, Paulus erlebte das bei dieser einen Frau, dieser Purpurhändlerin. Wenn Gott das Herz auftut, Ihnen das Herz auftut, dann seien Sie dankbar für dieses Geschenk. Und wenn Sie merken, dass ein Mensch um Sie herum dabei ist, dass ihm das Herz aufgeht für Gott, dann helfen Sie ihm, mehr zu entdecken. Dann ist da ein Hunger, sagen wir da auch nach da, mehr zu entdecken. Und es ist egal, ob man 20, 40, 60, 80 oder vielleicht sogar 100 sein mag. Da kann immer was wachsen. Da kann immer was Neues wachsen. Bei Lydia war das so. Sie wurde so begeistert von diesem Christus, dass sie auch sofort die doppelte Wirklichkeit erkannte, die uns Christen ausmacht. Die eine Wirklichkeit ist die,
dass wir von Gott geliebte Menschen nicht nur sind,
das sind alle Menschen. Achtung, das unterscheidet sie nicht im geringsten vom anderen.
Sondern, dass sie das, der Unterschied ist, dass wir es wissen und dass wir es in diesem Christus erkannt haben.
Das unterscheidet uns. Mehr nicht. Geliebt sind die anderen kein Stück weniger, bitte, ja?
Das ist die eine Wahrheit, die uns aufgeht. Und die andere? Die andere Wahrheit, die uns aufgeht, ist, dass wir zusammengehören. Dass wir Christen zusammengehören. Dass wir Gottes Familie sind. Weswegen Lydia auch gleich sagt, jetzt kommt ihr aber zu mir.
Und Paulus und Timotheus und Silas, vielleicht auch noch ein bisschen restjüdisches Denken, geht man in ein heidnisches Haus. Wobei Paulus war eigentlich frei davon. Aber vielleicht auch besser nicht für die Mission und. Und überhaupt überlegt, ob es sich schickt und gehört, sich von einer Frau, Entschuldigung für einen Israelit, von einer Frau einladen zu lassen, war grenzwertig in der damaligen Gesellschaft. Und Lydia sagt, entweder, nachdem sie sich hat taufen lassen, entweder ihr nehmt das jetzt ernst, dass ich Christ bin, dann gehöre ich dazu und dürft ihr auch in meinem Haus wohnen, oder was sonst. Sie nötigte Paulus, sie zeigte Paulus, Silas, und vermutlich auch Lukas, es ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass der Text im Wir erzählt, reinzukommen und bei ihr zu übernachten. Die waren nicht sehr lange da bei Lydia, wenig später kamen sie dann ins Gefängnis, weil wenn das Evangelium vorwärts geht, kommt man manches durcheinander in Philippi. Aber erstmal ziehen sie zu ihr hin und nehmen das an. Die zweite Wirklichkeit ist die, ich habe Brüder und Schwestern und wir schauen nacheinander. Und die Grenzen, die uns sonst trennen, die Nationen, die Gewohnheiten, die Geschmäcker und, gehen nach hinten, weil wir zusammengehören. Wir hier gehören zusammen vor Gott. Nicht, weil wir uns das ausgesucht haben. Das ist wie bei Geschwistern. Haben Sie sich Ihre Geschwister ausgesucht? Also mein Bruder kam einfach, ich hatte keine Wahl. Ja, ich bin ganz froh heute. Aber zwischendurch war ich auch manchmal sehr verärgert als Jugendlicher oder Kind. Ja, aber trotzdem... So sind das hier Brüder und Schwestern, die haben sie sich nicht ausgesucht, ja? Die hat Gott ausgesucht. Aber sie gehören zusammen, das ist gut.
Und damit komme ich dann auch zum Letzten. Was ich zu dieser Geschichte noch sagen möchte, ist, das Entscheidende an dieser kleinen Geschichte ist, dass Paulus offene Ohren hatte. Offene Ohren für Gott. Das Wort für diesen Tag ist, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Ja? Verstockt eure Herzen nicht. Und mir ist diese Woche ein kleiner Text begegnet, den ich an der Stelle einfach noch lesen möchte. Es gibt immer zwei Möglichkeiten. Am Morgen. Weiterschlafen. Zeit vergammeln. Aufgaben versäumen. Einen Christentag erleben. Oder unter die Dusche gehen. Ein Lied singen oder pfeifen, mich über das frische Wasser freuen. Ich habe immer zwei Möglichkeiten. Ich kann mich ängstigen, Probleme wälzen, den Kopf zerbrechen, unter die Bettdecke verkriechen. Oder ich kann mich Gott zuwenden, seinen Verheißungen trauen und mit neuem Mut den Tag beginnen. Einfach auf ihn hören. Zum Schluss... Es sind heute nicht so viele da von meinen Gebärdenfreunden. Ne? Aber doch noch ein kurzer Satz. Ja, in Gebärdensprache. Gott, ja, will in unserem Herzen wohnen. Und Gott oder Jesus will in unser Herz reden. Bitte. Mach die Ohren auf und das Herz weit.